erstmal vielen, vielen Dank für alle, die jetzt hier sind. Ich möchte alle herzlich begrüßen. Ich bin Christine hier vom Gängeviertel. Ja, auch ursprünglich vor über 11 Jahren mit Besetzerin dieses ganzen Viertels, welches nun das erste Mal abgesperrt mit einem Zaun dasteht. Das ist schon ein bisschen befremdlich. Ich möchte hier alle ganz herzlich begrüßen, alle Gäste, die uns jetzt vielleicht auch um die Ecke hören, weil die Lautsprecher, glaube ich, über das ganze Viertel verteilt sind. Wir dürfen ja nicht so wahnsinnig viele uns Gegenübersitzende jetzt unter Corona-Bedingungen haben. Und ich möchte auch alle begrüßen, die irgendwo vielleicht das Streaming oder die Übertragung ins Netz mitverfolgen. Hallo an alle. Und ganz vorausgeschickt möchte ich erstmal ein herzliches Dankeschön sagen. Wir haben eben schon festgestellt, wir sitzen, glaube ich, auf einer der schönsten Bühnen ever. Vielen Dank an das tolle Team, die hier ja, das Ganze innerhalb von, ich glaube, knapp 3 Wochen organisiert haben, die hier gebaut haben, die hier unsere Schichten füllen, die aufpassen, dass die Corona-Verordnung hier richtig umgesetzt wird. Und vor allem ganz, ganz herzlichen Dank für unsere Gäste hier heute. Denn das war eine relativ kurzfristige Anfrage und tatsächlich haben fast alle Ja gesagt. Rock City e.V. kann leider nicht vertreten sein, aber auch schöne Grüße an Andrea, die erst morgen nach Hamburg zurückkommt. Ich möchte ganz, ganz herzlich begrüßen hier zu meiner Linken Barbara Schmidt-Rohr. Sie vertritt hier den Dachverband Freie Darstellende Künste, ist selber Dramaturgin, Choreografin, Künstlerin. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier bist.
Danke dir, dass du mich eingeladen hast.
Zu meiner Rechten Bianca Müllner, Vorsitzende des Berufsverbands Bildende Künste. Künstlerinnen heißt das ja richtig jetzt gegendert.
Genau.
Sehr gut. Und selbst auch freie Künstlerin. Schönen Dank, dass du auch kurzfristig dazugestoßen bist.
Ja, ich danke dir auch.
Tore de Boer vertritt hier als Geschäftsführer, ich glaube seit 2012 oder 13? 2012, das Clubkombinat, in dem wir hier als Gängeviertel auch schon lange Mitglied sind, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten und wir auch ja sogar bei den Club Awards schon häufiger auch mal mit tollen Preisen nach Hause gehen konnten. Und vielen Dank für die Beratung und die ja immer zur Seite stehen in allen Fragen in Belangen des Clubbetriebs.
Sehr gern.
Und Nils Boing, ja, was ist er alles? Musiker, Autor, Journalist, aber eben auch Mitbegründer und Ideengeber für das ganz neu entstandene Barkombinat. Yes. Längst ausstehend, denn auch die Bars sehen wir durchaus als absolut wichtigste Orte oder die wichtigen Orte im Kulturbetrieb Hamburgs. Wir, ihr kennt sie vielleicht auch alle, ja, hatten die Yuppie-Bar lange betrieben bis zum Shutdown, ein wirklich wichtiger Ort. Wir haben es immer als offenes Wohnzimmer, als Familienwohnzimmer bezeichnet für alle. Leider seit dem Shutdown geschlossen, der Club hier im Saal geschlossen, viele andere Orte im Gängeviertel dürfen jetzt nicht bespielt werden. Das ist für uns natürlich eine riesige Herausforderung gewesen. Bei uns, wie ihr es wahrscheinlich alle wisst, zählt ja das Prinzip Pay What You Want und fast alle Menschen, die hier arbeiten, oder eigentlich kann man sagen, alle arbeiten hier ehrenamtlich und wir haben selber schmerzlich gemerkt, was so ein Shutdown mit sich bringt. Der Ort, die Unplanbarkeit, die hier eigentlich eine große Rolle spielt, das zufällige Gespräch am Tresen, alles fällt weg. Umso glücklicher sind wir, dass wir jetzt sozusagen mit so einem soften Anfang mit diesem ja, Festival Welcome to Pandemia, zum Gängeviertelgeburtstag wieder anfangen können. Alle im Abstand und mit Masken, aber wir erkennen uns ja trotzdem, zumindest die meisten. Wir sind sehr froh, dass wir euch hier alle begrüßen können. Leider habe ich schon gesehen oder gehört vor dem Zaun eine Schlange, aber ich glaube, ihr könnt uns auch verstehen. Ja, wir hoffen, dass es euch trotzdem gefällt unter solchen Voraussetzungen und wir hoffen, ihr könnt dieses wahnsinnig tolle, wie gesagt, super Programm, was kurzfristig entstanden ist, genießen. Jetzt will ich auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel weiter erzählen, aber nochmal großen Dank hier an besonders 4 Menschen, die ich jetzt einfach mal namentlich nennen möchte. Das ist in erster Linie Anna, vielen, vielen Dank, Olivia, Nadine, ihr... Ihr habt das Ding so gerockt, ohne euch wäre dieses Ganze hier nicht möglich gewesen und natürlich die vielen, vielen anderen Helfer und Helferinnen, die jetzt auch immer noch oder seit Nächten und Tagen hier agieren und die auch jetzt immer noch diesen Betrieb am Laufen halten oder wieder zum Laufen bringen, muss man in diesem Fall ja sagen. Uns hat es, wie gesagt, allen nicht so richtig gut getan, dieser Shutdown, und man hat es auch gemerkt, wie viel ja, Tatendrang sich hier auf dem Platz bot. Allein die Galerie Speckstraße ist in eine wahnsinnige Inszenierung umgewandelt worden, über Tage und Nächte hinweg gebaut worden. Ganz viele Menschen sind hier aufgefordert worden, Programm mitzugestalten. Sehr viele haben zugesagt, einiges habt ihr vielleicht schon gesehen. Es ist super schön zu sehen, wie so ein Sendungsbedürfnis da ist, wie aber auch das Bedürfnis da ist, endlich wieder kreativ werden zu können. und ja, mit vielen Menschen auch kommunizieren zu können. Jetzt frage ich als erstes meine Gäste einmal, wie geht's denn euch eigentlich? Wie ging es euch vor allem? Wie geht es euch persönlich und in eurer Funktion für eure Verbände und Vereine? Angefangen mal mit Barbara. Barbara, wir haben uns ja letztens schon bei Kampnagel getroffen, also es geht ja wieder los. Du bist viel unterwegs seitdem. Geht es dir jetzt besser? Wie siehst du dich als Person betroffen und was macht das für deine Arbeit?
Ja, also ich bin als Künstlerin wahrscheinlich genauso betroffen wie alle anderen auch, die aktiv Kunst betreiben und versuchen davon zu leben. Und ich bekomme Förderung aus Hamburg und Förderung vom Bund, so wie viele meiner Kollegen und Kolleginnen. Und ich habe eine Produktion, die 2021 Premiere gehabt hätte, auf Kampnagel absagen müssen, weil mein ganzes Team in irgendwelchen anderen Produktionen unterwegs ist, die wiederum verschoben wurden. Also es ist so, dass in unserem Feld in der freien darstellenden Kunst zurzeit alle Produktionen entweder ausfallen oder verschoben werden, und diese ganzen Teams sind also filigran gearbeitete Systeme, wer wann wo wie mit wem arbeitet, weil auch verschiedene Künstler, Künstlerinnen mit verschiedenen Personen arbeiten, und von daher ist bei uns also das große Chaos ausgebrochen, und das bedeutet natürlich auch, dass bestimmte Zeiträume dann, die eigentlich finanziert waren, dann nicht mehr finanziert werden können, weil die Produktionen gar nicht stattfinden oder verschoben worden sind. Und so geht es mir und so geht es vielen von meinen Kollegen und Kolleginnen. Und da ich eben auch aktiv im Vorstand des Dachverbandes freier darstellender Künste hier in Hamburg arbeite, sind wir natürlich seit Shutdown extrem beschäftigt damit, zu retten, was zu retten geht, und auch eben zu kommunizieren mit Kollegen, Kolleginnen, mit der Politik, mit der Behörde, um in dieser Situation klarzukommen. Das heißt, ich arbeite sehr viel mehr, als ich sonst getan hätte. Bin schon, und es geht nicht nur mir so, es geht vielen so. Also wir arbeiten eigentlich rund um die Uhr, und einige Leute bei uns aus dem Vorstand auch sind schon ausgestiegen, weil sie gesagt haben, sie schaffen das einfach nicht mehr, ne? Weil unsere Arbeit auch Ehrenamt ist, und dann leidet natürlich dann immer die eigene Kunst darunter.
Ja, ich glaube, das kennen tatsächlich alle. Ich gehe mal zu Bianca. Du vertrittst ja nun auch die freien Künstlerinnen. Da habe ich selbst aus meinem eigenen Umfeld schon gehört, einige sagen, sag, super, ich bin ja sowieso immer in meinem Atelier. Aber es gibt ja noch wesentlich mehr, mehr Belange oder Wünsche von Künstlern. Man will ausstellen, man will draußen sein. Wie geht es dir zum einen als selbst schaffende Künstlerin, aber wie geht es dir auch mit dem Verband beziehungsweise mit dem Berufsverband Bildender Künstlerin und dir persönlich? Wie ist bei dir irgendwie dieser Shutdown? Ist es ein Schock gewesen oder ist es halt irgendwie, hat sich nicht wirklich viel verändert? Wie geht es dir damit?
Also ich glaube so, das hat niemand wirklich so hingenommen. Ich das in meinem Umfeld beobachtet habe, litten die einen mehr als die anderen. Viele haben tatsächlich am Anfang gesagt, oh ja, toll, jetzt Zeit, intensiv im Atelier zu arbeiten, so richtig sich zu fokussieren. Ich glaube, früher oder später haben dann alle zu spüren bekommen, was es bedeutet, wenn die Ausstellungen abgesagt werden und per se nicht stattfinden oder nur übers Internet stattfinden und dann mehr oder weniger gut dokumentiert werden. Es fehlt einfach der Publikumsverkehr, der Zulauf, das Interesse an den Arbeiten, und man war als Künstlerin, glaube ich, per se nur mit Akquise beschäftigt und damit zu gucken, wie werde ich jetzt gesehen, wie werde ich noch gesehen, und ich selber habe ehrlich gesagt die ersten 4 Wochen nur an meinem Küchentisch verbracht, habe für den Berufsverband Pressemitteilungen gelesen, habe versucht, mir einen Überblick zu verschaffen und irgendwie eine Strategie zu entwickeln mit dem Berufsverband zusammen. Welche Informationen müssen wir rausgeben? Welche Hilfen finden statt? Wo muss kritisch angesetzt werden? Also wie kann man effizient irgendwie über diese oder in diese Zeit hineingehen, die ja auch an sich erstmal nicht absehbar ist. Also ein Ende ist, glaube ich, jetzt erstmal nicht in Sicht. Wir wabern so zwischen mehr oder weniger Leuten, Leuten hin und her, aber ob jetzt 4 Leute in eine Ausstellung dürfen oder 10 Leute, das sind alles so vage Zahlen und im Prinzip, natürlich waren alle dankbar für Hilfen, die gekommen sind, Soforthilfen. Das haben auch weitestgehend alle in Anspruch nehmen können, wo es eben ging. Aber es gab eben auch kritische Momente, wo man gesagt hat, muss man jetzt in der KSK sein, um Unterstützung zu bekommen? Wie viele Künstlerinnen sind überhaupt in der KSK? Und all solche Fragen. Also das war wahnsinnig viel Arbeit zu tun. Und insofern hat ein Stück weit auch die künstlerische Arbeit, also meine persönliche, gelitten. Ich würde mal sagen, aber marginal. Es war einfach eine Doppelbelastung mehr noch als vorher.
Ja, dann komme ich mal zu Tore. Ich glaube, Tore hat auch wirklich wahnsinnig viel zu tun. Und ich meine, gerade die Clubs sind natürlich extrem betroffen, weil die dürfen bis heute nicht aufmachen. Das ist auch unabsehbar, wann es wieder weitergehen kann. Aber du bist ja auch jemand, der sich seit ewigen Zeiten so engagiert und wahrscheinlich auch manchmal auf dem Zahnfleisch kriecht, oder?
Also erstmal Happy Birthday, ja, Gängeviertel. Ich finde, das gehört auch nochmal gesagt. Na, 11 ja. Jahre. Congratulations. Toll, dass wir uns hier wieder versammeln können und das auf dem widerlegen. Clubs können wieder aufmachen. Natürlich jetzt nicht der Clubraum, aber die gesegneten Clubs, die Outdoor-Flächen haben, können wieder Menschenbegegnungen schaffen. Das ist erstmal toll. Und zu der Frage. Ja, also das ähnelt sich dann mit allen Gesagten. Die Mehrarbeit, die auf uns zurollte mit Corona, ist natürlich immens. Die ersten Wochen, weiß ich noch, das waren gerne mal 22-Stunden-Tage so, an der durchaus Belastungsgrenze dann auch irgendwann. Jetzt inzwischen hat sich das ein bisschen eingespielt. Also ich würde mal sagen, wir sind alle krisenaffiner geworden ein Stück weit. Müssen das ja auch sein, weil jede Woche kommt ja irgendwie was Neues, neues Förderprogramm, was sich wieder mit dem anderen beißt und was alles zu klären ist. Also es war schon vorher immer kein Tag wie der andere, aber jetzt habe ich das Gefühl, ist irgendwie, also jede Woche ist eigentlich wie ein Monat und ja, das geht, glaube ich, ganz vielen so. Das deckt sich und bei uns war es noch ein bisschen, durch unsere europäische Vernetzung mit Clubs in ganz Europa konnten wir es ein bisschen vorhersehen tatsächlich, weil wir hatten Nachrichten aus Italien gekriegt, aus der Schweiz und von daher wussten wir schon so ein bisschen 2 Wochen vorher, oh, da kommt was auf uns zu und deswegen waren wir so ein Stück weit nochmal in einer Sonderrolle und haben dann wirklich ab dem Tag, wo dann hier ja auch viele Clubs in Hamburg auch erstmal vor der Verordnung freiwillig zugemacht haben, weil ihnen einfach der soziale Druck so immens war, da waren wir in der Geschäftsstelle schon, glaube ich, ein bisschen vor. Und diesen Vorsprung, ja, haben wir dann auch hier und da, glaube ich, auch nutzen können. Und klar, es ist viel Arbeit, vor allen Dingen für das Ehrenamt. Ich finde das für Vereine gerade sehr bedrohliche Situation, wie ja auch unser Vorstand ehrenamtlich tätig ist. Da stehen jetzt Vorstandswahlen an, da will kaum einer noch weitermachen, weil die Belastung einfach, wir haben uns vorher monatlich getroffen, 2 Stunden, wir treffen uns seit Corona wöchentlich. Und das, können nicht mehr so viele mitmachen.
Ja, kommen wir gleich zum nächsten ganz neuen Kombinat. Das Bar-Kombinat, das ist jetzt wirklich, das ist ja das erste Produkt eigentlich, was sinnvoll aus der Corona-Zeit entstanden ist, kann man so sagen. Denn das ist überfällig gewesen, dass ihr euch als Bars zusammenschließt. Nils, du hast seitdem ja auch eine ganz andere Taktung. Wir kennen es eigentlich aus ganz anderen Kontexten, mehr so recht auf Stadt und andere politische Ebenen. Jetzt bist du voll eingestiegen und ich finde es super. Wir haben uns ja auch häufig in dem Kontext getroffen. Aber du hast jetzt sozusagen wirklich mit angestoßen, dass es bei Bar-Kombinat gibt und dein Leben hat sich ja auch doch ganz schön verändert. Auch als Mitbetreiber des Kurhauses sozusagen, was ja auch ein relativ neues Metier für euch ist. Wie geht's dir damit?
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, dass das tatsächlich eine sehr anstrengende Phase ist. Also Entschleunigung und so, das habe ich nicht gemerkt. Was ich aber ehrlich gesagt so immer leicht bedrückend im Hinterkopf finde, und ich merke das natürlich auch bei den Leuten, die da irgendwie in den Straßen rumstromern und auf der Suche nach der Party oder nach dem Exzess sind, es gibt es halt nicht. Alle sind wahnsinnig diszipliniert, oder na, alle leider nicht, aber doch sehr viele. Aber da ist irgendwie so eine komische Atmosphäre in der Luft. Also es ist alles mit angezogener Handbremse und für mich fühlt sich das auch nicht gut und nicht richtig an. Ich meine, das lässt sich jetzt nicht ändern im Moment. Die Tatsache, dass man nicht weiß, wie lange das alles so geht, macht das irgendwie nicht besser. Was das Barkombinat anbelangt, war das eigentlich so, dass wir mit ein paar befreundeten anderen Barbetreiberinnen festgestellt haben, Mensch, da ist ja noch gar nichts. Der Senat nimmt das Wort Bar nie in den Mund. Der redet von Gastronomie, dann meint er Restaurants und Hotels. Das ist eigentlich bis heute so geblieben. Das sind immer lustige Momente, wenn irgendwie dann die Leute, die sich hinterher dann eben in diesem Barkombinat, was jetzt ungefähr 100 Bars sind, zusammengefunden haben, dienstags gemeinsam den Stream von der Landespressekonferenz gucken und in der Telegram-Gruppe dann anfangen rumzutoben. Cencha hat schon wieder nicht das Wort Bar gesagt. Die Bars werden einfach ignoriert. Und unser Punkt war eigentlich zu sagen, sie sind wichtige Orte für das Miteinander, für die Nachbarschaften, für die Kultur. Also uns geht es auch darum, dass Bars und Kneipen Kulturorte sind und nicht nur Trinkhallen, was bei einem Teil der Bevölkerung leider so gesehen wird. Da gibt es ganz interessante Klischees, die Barbetreiber fahren alle Porsche, zweigen schwarz irgendwie ein Vermögen ab und zahlen möglichst wenig Steuern und machen noch ein bisschen Rotlicht mit und so. Gut, das ist alles sehr überkommen. Auch dafür ist das Barkombinat angetreten, mal zu sagen, Leute, so eine Stadt wie Hamburg, eigentlich so eine große Millionenstadt, die braucht solche Orte. Die Leute, die hier hinkommen, wir haben ja sehr viele Touristen, es werden ja auch jedes Jahr normalerweise mehr, die kommen natürlich nicht nur, um in die Elfi oder ins Miniaturwunderland zu gehen oder in irgendein Musical, sondern natürlich wollen sie nachher trinken, sie wollen irgendwas Aufregendes erleben. Und das, ich finde das interessant, dass die Stadt Hamburg alles in allem nicht bisher wertschätzt oder begreift, was das eigentlich ist für eine Kultur aus diesen Orten. Bei anderen Sachen ist es viel offensichtlicher, da ist es vielleicht auch länger gelernt. Und das muss jetzt sich dringend ändern und über einige andere Sachen können wir ja gleich noch reden.
Ja, jetzt hast du im Prinzip schon ein bisschen das vorausgenommen, was jetzt kommen sollte. Eigentlich ging es ja mehr so um dich persönlich in dieser Frage. Aber jetzt hast du natürlich schon auch so ein bisschen angerissen, deshalb bleibe ich gleich mal dabei. Erzähl doch einfach mal, also ich glaube, das wissen die meisten nicht, wie ist es denn so, wenn man so ein Verein, der ist jetzt tatsächlich seit Montag ja auch als Verein organisiert. Wie ist das denn? Wie seid ihr zusammengekommen? Wie habt ihr euch da auf den Weg gemacht? Und wir wissen ja, dass wir zumindest beim Bürgermeister oder beim Senat noch nicht so weit gekommen sind. Also das hast du eben schon deutlich gemacht. Das wird nicht als solcher erkannt als Kulturort. Also der Ansprechpartner ist für euch nicht Herr Carsten Broster, sondern immer noch der Tschentscher und, ne? Also,
und die Wirtschaftsbehörde.
Und die Wirtschaftsbehörde natürlich, ganz genau. Aber beschreib doch mal kurz wie den Weg dahin. Wie ist das gekommen? Und es ging ja relativ schnell. Also ihr habt ja sozusagen sowas wie in so ein Bienennest gestochen. Es sind ja ganz, ganz viele Leute gleich dabei gewesen. Und ihr habt ja schon ein bisschen was geschafft. Also wenigstens den Verein gegründet.
Ja, also ich meine, viele Leute haben nachher gesagt, warum haben wir das nicht vor 10 Jahren gemacht? Gut, dann ist es halt erst jetzt so gewesen. Die Bars hatten es ein bisschen besser als jetzt zum Beispiel die Clubs und auch andere Kulturorte, dass sie ja ab dem 12. Mai in einer gewissen Weise wieder öffnen durften. Das sind aber auch ganz ungewöhnliche Prozesse, die dann da überhaupt erst ausgedacht werden mussten, weil wir mussten natürlich die Verordnung lesen, was dürfen wir eigentlich oder was müssen wir, dann stellt man wieder fest, die Verordnung versteht kein Mensch. Man kann da bei der Hotline anrufen, man versucht das so, sich zusammen zu kombinieren. Was ist eigentlich erlaubt? Und alle im Barkombinat, also das ging innerhalb von 14 Tagen, ein Treffen im Maharaja am neuen Pferdemarkt, da kamen vielleicht 15 Bars, dann wurde weiter telefoniert, dann waren es beim nächsten Mal 30 Bars, dann haben wir eine Pressekonferenz vom Millertor-Stadion gemacht, unter freiem Himmel, Ende Mai. Wir haben auch zwei Aktionen gemacht, zum Beispiel eine, die wir genannt haben, der kommende Leerstand, wo 30 Bars sich mit großen weißen Planen verhüllt haben, um eben auch mal sichtbar zu machen, wenn diese Orte fehlen, sieht das so aus. Irgendwas wird da bestimmt reinkommen, aber diese Orte sind eben in so einem Gesamtgefüge von der Straße, von der Kreuzung total wichtig. Da kann man nicht einfach sagen, naja, dann wird der halt ausgetauscht. Dadurch verändert sich der Charakter von diesem Raum und auch wie die Leute da miteinander umgehen. Das sind Dinge, die vielleicht nicht immer ganz so offensichtlich sind. Was jetzt eigentlich für alle Barbetreiber und Barbetreiberinnen so die Anstrengung ist, dass wir mehrere Sachen sein müssen. Also eben nicht nur Getränke verkaufen und vielleicht für gute Laune sorgen, sondern wir sind Sicherheitsbeauftragte, wir sind Hygienebeauftragte, Infektionsschutzbeauftragte. Dass diese ganzen Sachen muss man alle mitmachen, sodass am Ende eigentlich sich für die meisten Bars und Kneipen der Personalaufwand oder der Einsatz, der nötig ist, mindestens verdoppelt. Ja, also ich kann das jetzt nur von unserer Bar sagen, freitags, wo gerade dieses Außerhausverkaufsverbot für Alkohol ist, wo wir vorher eine Person brauchten, das müssen wir zu viert machen, um diese Situation zu kontrollieren. Und das rechnet sich insgesamt für die meisten Bars gar nicht. Also die Umsatzeinbußen, die sind so zwischen 50 und 75%, würde ich sagen, bei erhöhtem Aufwand. Und das frisst an der Substanz bei vielen Leuten. Es gibt auch einige Bars, Hamburger Berg, so die ganz kleinen, Sorgenbrecher, Lunacy, die können gar nicht aufmachen, weil der Abstand zwischen Tresen und Wand 1,20 Meter beträgt und eben nicht 1,50 Meter. Also das heißt, diese Anspannung ist einfach die ganze Zeit da. Gleichzeitig ist dieses Barkombinat aber insofern ganz toll gewesen, weil sie jetzt plötzlich alle mal gegenseitig besuchen und beieinander trinken gehen, wofür sie sonst vielleicht keine Zeit hatten oder auch nicht dran gedacht haben. Also auch da entstehen schöne Sachen. Es gibt viele tolle Abende. Gerade so in der allerersten Zeit hatte das tatsächlich immer so ein bisschen was von Prohibitionszeit, wo man dachte, naja, vielleicht müssen wir mal genau hingucken und dann fahren die Polizeistreifen rum und jetzt setzt euch mal ganz hinten in die Ecke. Bloß nichts provozieren, wir müssen das alles ordentlich machen. Und über allem lag so diese Atmosphäre, machen wir das eigentlich richtig oder machen wir doch was Verbotenes?
Ja, das hatten wir ja auch alles mitverfolgt, weil irgendwie die Verordnung, also ich habe selber gemerkt, als wir hier die Ausstellung, die erste, eröffnen wollten, das gab zwar irgendwie eine Auslegung der Verordnung, aber keiner konnte eigentlich wirklich sagen, was das bedeutet. Das muss man wirklich, musste selbst erfinderisch werden, ne? Und diese Situation jetzt insbesondere auch für die Clubs, die ja wirklich definitiv nicht aufmachen können. Tore, kannst du ein bisschen berichten, wie ist es denen gegangen? Also alle mussten plötzlich irgendwie ihre Konzerte absagen, Abende mit DJs und so weiter und so fort. Das war ja schon sowas wie so ein bisschen so eine Schocksituation. Auch allein diese Situation einfach auch die Menschen, die Angestellten, die Techniker, wer auch immer, also es ist ja eigentlich ein relativ großer Betriebsclub, aber eben auch den Künstlern absagen zu müssen. Wie war das und wie konnte man darauf reagieren? Also vertrösten auf spätere Konzerttermine war das erste, soweit ich das mitbekommen habe, die dann aber auch schon wieder abgesagt werden mussten. Man kann ja eigentlich, also da reicht keine Glaskugel mehr aus oder irgendwas. Man geht ins total Ungewisse.
Absolut, also der shocking Moment, glaube ich, für jeden war dann erstmal die Entscheidung, ob als Kollektiv oder als Einzelunternehmer kann ich das überhaupt noch verantworten, hier ohne, also da gab es noch keine Verordnung, habe ich ja vorhin schon geschildert, noch die Leute so reinzulassen. Und wir hatten viele, das war gerade März, das ist Hauptsaison, wir hatten ganz, ganz viele ausverkaufte Shows, internationale Künstler, die angereist sind, und denen muss man dann sagen, nee, heute nicht, so. Und da gab es natürlich erstmal ganz viel Erklärungsbedarf und willkommen in der neuen Welt. So. Und dann genau der Verschiebebahnhof, Termine, erstmal alles irgendwie weg. Großteils denke ich schon, dass sie erstmal auf den Herbst gehofft haben, bis sie dann jetzt irgendwann realisiert haben, oh, Herbst wird wahrscheinlich auch nicht. Also dann, ja, und jetzt so werden, also die Bookings, unsere Booker sind ja eigentlich alle in Kurzarbeit. Das war dann das nächste Learning. Was ist eigentlich Kurzarbeitergeld? Wo kann man das beantragen? So, da mussten wir ja auch, ja, glaube ich, die eine oder andere Schulung noch beibiegen. Und aber eigentlich sind die Booker Vollzeit beschäftigt, weil das geht ja immer, immer weiter. Die Frage, kann das denn dann stattfinden? Und das ist erstmal eine immense Mehrbelastung. Also selbst zu haben, ne? Man denkt so, geil, wir haben alle frei und nichts zu tun, ist ja eher das Gegenteil. Jetzt das Förderantragswesen oder Studium kann man ja schon fast abschließen. Man kann es eigentlich nicht gänzlich überblicken, was ja eigentlich erstmal schön ist. Also wir haben jetzt das mal gezählt, für unseren Bereich kommen wir so auf 15 Förderprogramme aktuell, die für Clubs vielleicht von Interesse sein könnten. Aber das erstmal alles zu durchdringen, die ganzen Formulare mit Steuerberater und Co., also das sind für alle Leute eine immer noch sehr intensive Zeit und du hast es angesprochen, auch diese Ungewissheit. Das ist, glaube ich, das psychische, das Hauptthema.
Das zermürbt.
Ja, wie lange können die das, die Leute, ziehen sie das durch? Ne? Und du hast es angesprochen, ein Club ist ja immer ein Ökosystem von ganz, ganz vielen Gewerken, die dazu arbeiten. Zuerst trifft es die Security-Kräfte, die ganzen Dienstleister, die ranhängen, die Techniker, die Crews, die Barleute, bis zu den Putzkräften, sage ich mal. Also ein ganzer Bunch. Und denen keine Perspektive zu bieten zu können und Abwägungen zu treffen, ja, Kündigung oder zahle ich noch irgendwie Kurzarbeitergeld drauf, obwohl ich eigentlich gar nichts habe mehr. Das ist sehr divers. Wir haben ja, also im Clubkombinat haben wir 113 Musikclubs. Das ist dann natürlich nochmal wieder von Club zu Club unterschiedlich, auch weil die Größen sind. Aber durch die Bank kann man sagen, die sind alle nach wie vor top under pressure und es ist kein Ende absehbar.
Aber es hat ja für viele Clubs, das ist natürlich selbst initiiert, meistens, wir hatten das auch, nochmal vielen Dank an alle, die hier für Gängeviertel gespendet haben, Better Place, also es gab ganz viele Crowdfunding-Aktionen, ich habe mich da selber mal durchgestöbert, das war ja Wahnsinn, also auch nicht nur in Hamburg, also wirklich deutschlandweit, weltweit eigentlich Sammelaktionen und ich war total überrascht, wie viel an manchen Stellen da zusammengekommen ist. Habt ihr ja auch selber, also hattest du ja schon angesprochen, diese Förderprogramme durchgesetzt, also finanzielle Hilfen hat es ja gegeben, ob das jetzt durch Privatspendensammlungen oder sonstiges war. Kannst du grob beschreiben, wie es denn, also müssen wir tatsächlich mit einem Riesenclubsterben rechnen?
Das ist wieder diese Glaskugelfrage. Also ich würde es mal so beantworten, es wäre illusorisch zu glauben, dass am Ende, wenn denn die Pandemie mal hinter uns liegt, dass es danach wieder so vor ist wie vorher und alle sind safe. Also das ist, glaube ich, wird nicht der Fall sein, weil schon, auch wenn es diese 15 Programme, das klingt jetzt erstmal viel, aber das sind dann auch immer sehr gerne die Tropfen auf den heißen Stein und wir haben, vieles schließt sich dann auch wieder aus, wenn das eine Programm, dann geht das andere nicht und wir haben auch immer noch die Situation, dass ganz viele Clubs auch noch gar kein Geld irgendwie auf die Konten gekriegt haben. Also,
ist noch nichts angekommen.
Nee, ja. Und das fragt man sich dann, wenn seit März eigentlich die Kosten ja weiterlaufen mit Miete und die Fixkosten und man kein Einkommen. Wie machen Sie das überhaupt? Und dass jetzt die Insolvenzverwalter schon Schlange stehen, wenn im September nicht verlängert wird vom Bund aus, dann werden wir die erste Welle im September, denke ich, erleben. Und wo ich mir auch als Clubkombinat, oder sollten wir uns alle, glaube ich, die in dem Metier tätig sind, Gedanken machen. Wir in Hamburg sind noch einigermaßen auf der Insel der Glückseligen mit dem Clubrettungsschirm des Senats, der erkannt hat, dass wir Kulturorte sind, für das wir auch entsprechend vorher viele Jahre lobbyiert haben. Ja. Jetzt haben wir diesen Schutz, aber den gibt es so in der Form vielleicht noch in Berlin. Bayern hat es jetzt wohl beschlossen und Köln. So, das sind diese vier, Orte oder Länder, die das haben. Und wenn man weiß, dass in Clubs, wir leben überwiegend vom Tourneewesen. Also Künstlerinnen und Künstler wollen auf Tournee gehen, ob Deutschland oder europaweit, weltweit. Und wenn wir nicht schnell im Bund, in Europa, letztlich weltweit irgendwie eine Aktion starten, dann können wir uns in Hamburg schön schätzen. Und wenn es wieder losgeht, werden wir uns wundern, wer denn dann auf der Bühne steht. Da wird jedenfalls nicht mehr, das wird nicht mehr so sein wie vorher, weil wir einfach die Künstlerinnen und Künstler nicht mehr in die Lage versetzen können, auf Tournee zu gehen. Und das macht mir aktuell sehr, sehr große Sorgen. Und die nächste Frage ist ja, mit Impfstoff, wollen die Leute später überhaupt noch wieder in die tropfenden Höhlen? Oder ist das jetzt, sind wir jetzt alle so geschult auf Abstand und auf Maske tragen, dass das eigentlich jetzt so Orte geworden sind, nee, lieber nicht, lieber. Und es wird ja auch immer noch plakatiert in der Stadt Stay Home. Also das Sofa lockt und Netflix haben auch viele sich besorgt.
Wir kommen jetzt zu den anderen Formaten auch gleich später nochmal. Aber du sprichst von Künstlern und Künstlerinnen, damit meinst du jetzt in erster Linie natürlich die Musikerinnen und Performer, genau, die bei euch auf den Bühnen stehen. Jetzt kommen wir nochmal zu den bildenden Künstlerinnen. Den BBK gibt es ja, ich weiß, schon Ewigkeiten. Ihr kümmert euch ja schon lange um die Belange und man muss schon sagen, dass die freie Kunstszene eigentlich noch nie besonders
gut finanziell ausgestattet war. Da seid ihr schon lange am Kämpfen. Da haben wir mit Art of Hamburg auch versucht, als Vertreter von Off-Kunsträumen sogenannten, also den freien Kunstorten in Hamburg, waren da schon in Gesprächen. Dann kam Corona. Jetzt stellt sich das alles nochmal anders dar. Auch die sogenannten Galerien durften, oder Off-Galerien, aber auch die, sagen wir, kommerzielleren Galerien durften ja auch mit als erstes anfangen wieder zu öffnen, mit sehr, sehr kleinen Besucherzahlen oder mit vorher Verabredungen. Bianca, wie siehst du das? Also wie stellt sich das jetzt für euch auch als Berufsverband dar? Wie seht ihr sozusagen die Möglichkeiten oder ist da schon was passiert? Gibt es tatsächlich was vom Senat außer die Soforthilfe? Die sogenannten Solo-Selbstständigen, da fahren wir ja alle drunter, finde ich auch so ein bisschen, naja. Da kommen wir auch gleich nochmal zu ihr. Es gibt ja auch diese Unternehmergeschichte. Also sind wir eigentlich Unternehmer oder was sind eigentlich Solo-Selbstständige? Wie würdest du das aus Sicht der freien Kunst sehen? Was ist passiert? Ist was passiert? Was braucht's?
Ja, also für die bildenden Künstlerinnen ist es erstmal so, in Bezug auf die Soforthilfe beispielsweise, wie hoch war euer Einkommen in den letzten 3 Monaten? Wie viel Honorare habt ihr bekommen? Bildende Künstlerinnen kriegen gar keine Honorare. Die verkaufen, wenn sie Glück haben, ihre Bilder und der eine ist mehr erfolgreich als der andere und das Einkommen ist gänzlich unregelmäßig und jeder bildende Künstler am Anfang seiner Karriere und auch später, wenn er nicht eine steile Karriere macht, ist auf Nebenjobsituationen angewiesen. Die Nebenjobs sind weggebrochen, weil die meisten in entweder Bildungseinrichtungen arbeiten oder in der Gastronomie oder selber Kurse geben. Das hat alles nicht mehr stattgefunden. Das heißt, die Leute waren plötzlich von dem wenigen, was sie sowieso haben, ungefähr auf null runtergefahren. Und dann hieß es ab in die Grundsicherung. Also das galt ja zu vermeiden. Okay, es haben Leute die Soforthilfe bekommen, aber natürlich haben wir als Berufsverband uns dahinter geklemmt. Wie berechnet man jetzt eine Unterstützungsmaßnahme, ohne jemanden in die Grundsicherung zu schicken? Die Leute, die Künstlerinnen haben weitergearbeitet, die zahlen ihre Miete, die zahlen ihr Atelier, die haben ihre Materialkosten, die machen ihre Akquise. Natürlich gehen sie auch ins Internet und versuchen, digitale Formate auszuschöpfen. Und in den Momenten, wo es wieder möglich war, Ausstellungen zu machen, wurde auch das natürlich weitestgehend ausgeschöpft. Das heißt aber nicht, dass man dann wieder in der Blüte seiner Einkünfte stand oder wahrgenommen wurde in der Form, wie es an sich eben notwendig ist, um als bildender Künstler arbeiten zu können. Und diese ganzen Fragestellungen, es war so ein bisschen so, als würde ich von ganz vorne anfangen zu erklären, was es bedeutet, irgendwie bildender Künstler zu sein, in der Debatte irgendwie Mittel zu bekommen. Und dann ging es natürlich um die ganzen Ausnahmeregelungen. Also was ist mit einer Mutter, mit Kind, die eine Auszeit hatte, die hatte gar kein Einkommen, die war auch dann vielleicht in einer Familienversicherung und dann fallen schon mal irgendwie bestimmte Ansprüche, die man da stellen kann, weg. Das für die Solo-Selbstständigen war wirklich also aus der bildenden Künstlerschaft kein Zuckerschlecken und ist es auch nach wie vor nicht. Jetzt beispielsweise auch in einem Ausstellungsort wie dem Kunsthaus, wo wir als Berufsverband die Jahresausstellung haben. Ja, wie macht man eine Eröffnung? Normalerweise kommen 300 Leute. Der aktuelle Stand ist 30 Leute maximal. Wir wollen auch Performance zeigen. Wie wird das dokumentiert? Läuft jetzt alles über Bildschirme in dem Ausstellungsbereich? Und wer guckt sich tatsächlich wirklich die haptische Live-Kunst-Situation an und die Werke und die ganze Vermittlungsarbeit und alles, was da dran hängt? Das ist natürlich ein Riesenapparat. Darüber hinaus, was Art of anbelangt, wir haben als Berufsverband gesagt, okay, wir gehen jetzt auf alle Initiativen zu, die sich engagieren. Dazu gehört Art of, dazu gehört i2, die sich mit dem Berufsbild bildender Künstlerinnen beschäftigen, der AFDK, der sich für die Räume engagiert, die AG Bildende Kunst, die immer sich schon engagiert hat über die also vor allem auch für Kunst im öffentlichen Raum, aber eben alles, was sozusagen den Kunst- und Kulturbetrieb anbelangt. Und die haben wir angeschrieben, haben gesagt, wir brauchen Informationen, wir brauchen Material, wir wollen ein großes Papier fertig machen, in dem drin steht, was wird benötigt. Und da wurde dann auch ganz schnell klar, die Mittel, die im Moment freigegeben werden in die Initiativen, die Programmhäuser leben von 200.000 Euro, das sind 25 Häuser, die sollen damit ein Programm machen, nachdem sie ihre Mieten gedeckt haben, alle arbeiten ehrenamtlich, keine Stunde wird bezahlt. Das ist natürlich viel zu wenig Geld und wir wollen mindestens auf 500.000, wenn nicht auf 1 Million hoch, um sozusagen die Programmhäuser fördern zu können. Und die Projektförderung muss erhöht werden, Kunst im öffentlichen Raum muss ordentlich subventioniert werden. Das heißt auch, dass da eine gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden muss. Da gehen Aufträge an bildende Künstlerinnen. Also da ist ganz, ganz viel Luft nach oben. Und da haben wir uns engagiert und dankenswerterweise in Zusammenarbeit auch mit den Künstlerhäusern, mit den Mehrspartenhäusern, wie beispielsweise dem Westwerk. Das war einfach total wichtig, da auch Überschneidungen zu finden, Austausch zu finden mit dem DFDK, zu gucken, was schreibt ihr, wo engagieren wir uns, welches Schreiben, welchen Brief schreiben wir zusammen, auch an den Kultursenator. Das waren ganz wichtige Maßnahmen und Initiativen und insofern hat Corona einen zusammengeschweißt, ja, aber aus einer Notsituation heraus und die ist nicht schön. Und ja, da müssen wir uns weiter durchackern und da können wir eigentlich nur alle samt weiter am Strang ziehen.
Ja, das ist auch dankenswerterweise so, dass sich alles jetzt zum Beispiel praktisch wieder zusammenrückt und ich hoffe, dass wir da auch, kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, eventuell als ja, übergreifend zusammenhaltend tatsächlich den Senat während Corona, nach Corona erst recht dazu bringen, für die Kultur noch mehr Gelder bereitzustellen. Ich spreche das nur mal kurz an. Es gab jetzt ja die Aussicht auf Ausstellungsvergütungen genannt, also Honorare, man kann man ja nicht von sprechen, das ist auch nur eine kleine Summe. Das sind zum Beispiel auch Dinge, die jetzt vor Corona ins Laufen gebracht worden sind, die jetzt aber auch, und das ist auch ein sehr negativer Aspekt durch Corona, gar keine Zeit mehr dafür da ist, wirklich an diesen eigentlich auf den Weg gebrachten Ideen und Zusagen ja daran weiterzuarbeiten. Und du hast es ja auch schon angesprochen, viele bildende Künstlerinnen sind auf anderen Wegen auch noch dabei, irgendwie in Lohn und Brot zu kommen. Eines davon sieht man zum Beispiel, wie gesagt, komme ich gerne nochmal drauf zurück, auch im Speckhaus, die Bühnenbildnerinnen. Ich kenne sehr viele Künstler und Künstlerinnen, die eben auch für Bühnen, für Festivals, die auch alle ausgefallen sind, teilweise für Messen arbeiten. Das ist natürlich auch ein Bereich, der durch Corona komplett weggebrochen ist. Und da komme ich halt über die Bühne nochmal zu Barbara. Barbara, ihr seid ja schon auch in der Vergangenheit, auch vor Corona schon nicht so erfolgreich wie gewünscht, aber ihr habt ja schon relativ viel bewegt. Eins der Ergebnisse davon ist ja auch eine dauerhafte Sicherung der Probebühne hier im Gängeviertel, aber es reicht ja noch nicht. Wie sieht es bei euch aus? Wie weit seid ihr in den Gesprächen? Du hast es ja auch eben schon angesprochen, Bianca, ihr habt euch schon vernetzt, habt gemeinsame Papiere erarbeitet und Briefe an die Kulturbehörde verfasst. Wie sieht es bei euch aus? Was ist da auf den Weg gekommen in dieser Zeit und was steht noch an?
Also ich höre hier gerade sehr aufmerksam zu und merke gerade, dass ich in meiner kulturpolitischen Arbeit also sehr stark begrenzt bin auf meinen eigenen Kosmos. Also es ist relativ neu, dass wir uns mit dem BBK zusammensetzen und hören, was passiert bei euch. Das sind dann höchstens mal immer so private Kontakte, also dass ich Christine kenne, dass ich H. kenne, dass ich diesen oder jenen kenne und mitkriege, was da so woanders passiert. Aber wenn ich ehrlich bin, geht es uns vergleichsweise gut, weil wir zwar als freie, aber als darstellende Künstler und Künstlerinnen natürlich in einem hochsubventionierten System unterwegs sind und das uns jetzt auch zumindest in vielen Teilen auffängt. Was natürlich in den Clubs nicht so ist oder in den Bars auch nicht so ist. Von daher, ja, also ich will gar nicht mehr, ich habe so das Gefühl, ich will gar nicht mehr so viel hier rumjammern. Ne? Also es ist natürlich so, es ist eine sehr spezielle Situation und jammern ist erlaubt, aber uns geht es vergleichsweise wahrscheinlich gut, weil wir das geschafft haben in Hamburg, zumindest in anderen Bundesländern sieht es nicht so gut aus, aber in Hamburg
im letzten Haushalt eine Verdopplung unseres Etats zu erwirken durch wirklich sehr anstrengende Lobbyarbeit letztendlich. Aber dadurch haben wir auch Strukturgelder. Wir haben eine Struktur, die uns im Hintergrund trägt und die auch jetzt ganz wichtig ist in den ganzen Verhandlungen mit sowohl der Behörde als auch mit dem Bund, weil die ganzen Corona-Gelder, also Hilfsgelder, nenne ich die jetzt mal, die zurzeit ausgeschüttet werden, das sind alles Bundesgelder. Und uns geht es genauso wie euch. Also ich weiß nicht, wie viele Förderanträge ich in den nächsten 3 Monaten schreiben muss, die sich alle teilweise überschneiden. Niemand weiß so genau, ja, wie geht's, wie komme ich da an das Geld? Das Problem ist für uns auch, dass diese Bundesgelder, also wir müssen immer durch so Jury-Systeme durch, um Geld zu bekommen. Und da wird natürlich sehr genau geguckt, wer beantragt da das Geld. Und da ist es natürlich wie in vielen anderen Bereichen auch, dass also es wird dann immer so formuliert, die bundesweit bemerkenswerten Künstler und Künstlerinnen. Das heißt, die Spitze ist natürlich jetzt auch wieder besser, steht besser da als diejenigen, die da nicht zu der Spitze gehören oder zumindest nicht so von außen wahrgenommen werden. Und das ist jetzt noch ein größeres Problem, als es vorher schon war. Also von daher, also ich finde diese Bühne hier irgendwie unglaublich. Ich gucke die ganze Zeit diesen Vogel da an, oder der guckt mich an. Sie ist schon recht bizarr, ne? Aber diese ganze Corona-Situation ist unglaublich bizarr, ne? Aber wie gesagt, bei uns geht es ja jetzt wieder los. Also die Theater machen wieder auf zur nächsten Spielzeit, das heißt im September. Und was halt zurzeit passiert, ist, dass alle, die in den Produktionen arbeiten, immer mindestens Plan A, Plan B, Plan C, Plan D denken. Wenn einer im Team Corona oder eine im Team Corona bekommt, dann platzt die ganze Produktion. Dann kann entweder macht das ganze Theater wieder dicht. Der Kinderladen hat auch Corona, dann ist Ende. Dann überlegt man, gut, was können wir machen? Wir können nochmal irgendwie so ein digitales Format aus der Produktion machen, was meistens Kacke ist, um ehrlich zu sein. Also um mit Digitalität gut umzugehen, zumindest im darstellenden Bereich. In unserem Bereich muss man sehr viel Auseinandersetzung führen. Das geht nicht innerhalb von 2 Monaten. Ja, also wie gesagt, uns geht es eigentlich vergleichsweise gut, weil in Hamburg viel aufgefangen wird. Also die festen Häuser, also die Staatstheater, bekommen hier sehr viel Geld, sehr viel Corona-Geld. Und von daher müssen wir auch was bekommen, weil sonst wäre es einfach so dermaßen unfair. Und ich glaube, dass wir von diesen Bundesgeldern auch was sehen werden jetzt in den nächsten Monaten.
Ja, hat sich das denn eigentlich schon ein bisschen konkretisiert? Also gibt es Ideen und Forderungen? Also welche Formate könnte man sich überlegen? Wir können jetzt hier, ich meine, noch ist das, glücklicherweise regnet es jetzt nicht, wir können hier draußen sein, der Herbst kommt, der Winter kommt. Dort ist es eben schon kurz angesprochen, man versucht digitale Formate zu entwickeln. Welche Möglichkeiten gibt es? Es gab ja, glaube ich, bei Hauptsache frei, gab es ja schon irgendwie diesen Versuch, das alles über digitale Teilnahme zu versuchen. Und ich finde, es ist auch nicht jammern oder meckern. Also ich finde, wir sollten schon darüber sprechen, wie schwierig das ist und welche Möglichkeiten wir dann aber auch sehen oder ihr im Konkreten für eure Bereiche seht.
Ja, das stimmt. Also Hauptsache frei. Ich lässt da mal so ein bisschen ab. Ne? Ich hoffe, niemand von meinen Kolleginnen hört mir jetzt zu. Das war halt kurz nach Shutdown und die haben dann einfach ein Ding nach dem anderen live gestreamt mit irgendwelchen Wahnsinns-Zoom-Meetings, wo dann irgendwelche wichsenden Männer zwischendurch zu sehen waren, weil niemand wusste, wie man damit umgeht. Also weil die haben es war totales Chaos. Und es war halt der Versuch, irgendwie weiterzumachen. Und inzwischen sind alle so ein bisschen klüger und machen das auch nicht mehr einfach so los und in irgendwelchen, wie gesagt, diese Zoom-Konferenzen mit den vielen Leuten funktionieren nicht. Zumindest im Also das Theater lebt davon, dass Leute sich in einem Ort live versammeln. Und wenn das nicht mehr stattfinden kann, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir andere künstlerische Formate entwickeln. Und das dauert. Das geht nicht innerhalb von, wie gesagt, von 2 Monaten. Aber was wir jetzt gemacht haben, also der Dachverband, also ich sage mal wir, wenn wir nicht den Dachverband, das ist natürlich dann die ganze Szene, die ich dann mitdenke, ist, dass wir ein Papier geschrieben haben, wo wir versuchen, die Politik und die Behörde darauf aufmerksam zu machen, dass wir nicht so viel davon haben, jetzt irgendwie gerettet zu werden, nur gerettet zu werden, sondern dass Retten auch irgendeine Richtung haben muss. Und was für uns Sinn macht, ist, dass wir aus diesem Produktionsdruck rauskommen, den wir immer haben. Also wir müssen pro Spielzeit mindestens eine Produktion fahren, sonst fallen wir aus dem System raus, was viele auch unter einen permanenten Druck setzt. Und wir versuchen jetzt zu sagen, gut, also wenn ihr uns Geld geben wollt, dann bitte für Recherche, für Stipendien, für Arbeitsvorhaben, die nicht unter so einem Produktionsdruck stehen. Das ist das, was wir gerade versuchen.
Jetzt merke ich gerade, die Bühne ist... Danke. Die Bühne ist wirklich wunderschön, aber ich kann euch tatsächlich... Ich muss immer so...
Ja,
also das ist so eine Sichtblende. Doch, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Also Bühnen unter Corona-Zeiten. Schön, aber vielleicht doch nicht ganz so praktisch. Ja, genau. Es wird jetzt ja auch ein Programm aufgelegt für digitale Formate. Das geht, glaube ich, auch ein bisschen in die Richtung, wie die Clubs weiterarbeiten können. Oder die Musikszene, die jetzt hier leider in Persona nicht so ganz vertreten ist. Es gab ja schon diese Streamings auf Arte und ähnliches. Tore, was meinst du? Ist das eine Chance? Ist das eine Möglichkeit? Wie siehst du das? Kann man irgendwie im Digitalen irgendwie dabei sein und sein Bierchen irgendwie am Wohnzimmertisch trinken? Ich habe es mal versucht. Ich finde auch, das funktioniert nicht. Aber ist das eine Chance, zumindest für, für Menschen irgendwie sich präsentieren zu können? Wie siehst du das?
Ich würde sagen, erstmal live ist live. Also und das gehört auch Publikum mit dazu. Das ist für die Musikerinnen auch ganz wichtig. Und das kann man nicht ersetzen. So, man kann dann, also das wurde ja auch vielfach dann in der Krise, als man dann realisiert hat, wir können das gerade nicht tun, was wir eigentlich von Haus aus gerne tun würden. Dann sind solche Notgriffe dann ja aus der geboren. Irgendwie, wir müssen irgendwie was tun, weil sonst werden wir ganz vergessen. So aus, ich würde das auch schon teilweise vielleicht auch einen panischen Moment so, irgendwie wir haben diese Bühne und wir wollen was tun, wir wollen auch nicht einfach alle nur zu Hause und Förderanträge, sondern wir wollen das schon irgendwie, diese Clubbetreiber sind ja schon Menschen, die das mit Passion, die wollen Künstlerinnen und Künstler auf die bekannt machen und aufbauen und sie zeigen und von daher war das dann ja mal eine Gelegenheit, aber das war, ich würde sagen, es in der Anfangseuphorie, jetzt ist da auch ein bisschen Ermüdung reingekommen, weil jeder Stream kostet auch wieder Geld, wo man nicht weiß, woher eigentlich. Und natürlich gibt es jetzt millionenfach Streams und Archive und alle packen alles aus. Und das ist ja auch ein totaler Overload. Und man konkurriert dann da um einige wenige Online-Besucher und also ich glaube, das ist so ein bisschen das Ende der Fahnenstange, haben wir da im Live-Wesen zumindest gesehen. Nichtsdestotrotz wird es, glaube ich, hier und da nochmal Formate geben. Vielleicht, wenn es wieder losgeht, dass jetzt da manche Clubs drauf aufspringen, eine ausverkaufte Show, also wo gerne noch mehr Leute rein wollen künftig, dann nochmal digitale Tickets zu machen mit irgendwelchen Sondereinstellungen aus dem Backstage, weiß ich nicht, aber ich glaube, da wird die Kreativität so ein paar Sachen noch bringen, aber das wird sich meines Erachtens nicht jetzt in der Breite durchsetzen. Ich würde eher noch jetzt so auf was ist jetzt möglich, so diese Live-Open-Air-Initiative, die jetzt der Senat etwas spät, aber immerhin hat das doch noch sich durchgerungen, das zu machen. Also wir versuchen jetzt den Sommer einfach zu verlängern, bis in den Oktober. Mal gucken, wie der Hamburger so reagiert auf draußen und auch wie die Ämter drauf reagieren, auf Lärm, wie sie es ja nennen. Wir sagen, es ist ja Schall, der dann diese Stadt vielleicht noch ein bisschen bekommen wird. Und dann werden wir sehen, was jetzt die nächste Eindämmungsverordnung indoor überhaupt ermöglicht. Sicherlich alles ja auf Abstand und mit Corona-Regeln. Wer dann da Lust hat und überhaupt auch kann, seinen Laden, da gibt es auch natürlich baulich viele, die das gar nicht können, dann doch auch indoor zu ermöglichen, wird, glaube ich, einiges sehbar oder machbar gemacht werden. Und vielleicht werden wir aber auch sowas, so eine Wiederentdeckung von Off-Locations, also dass man bei ganz vielen unserer Mitglieder spüre ich auch so eine Angst, man möchte nicht der nächste Superspreader-Event sein. Weil wenn der Clubname dann erstmal durch die Gazetten geht, dann ist das das Ende für die nächsten 10 Jahre. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir eher so neutrale Orte vielleicht bespielen werden, testen werden, wo nicht gleich das Risiko ist, dass das Image eines Clubs down geht. Und wer weiß, vielleicht tanzen wir irgendwann dann doch nochmal in Hamburg in den Messehallen. Das ist denkbar und glaubt, in die Richtung könnte es gehen. Also das wird sehr experimentell und gucken, wie dann Behörden und Publikum auf solche Initiativen reagieren.
Ja, vielleicht sag's mal, aber ich glaube, das ist nicht allen bekannt, was da jetzt gerade geplant ist. Also der Senat hat da Mittel bereitgestellt für Outdoor-Veranstaltungen im weitesten Sinne. Wie soll das laufen? Also ich glaube, das ist ein bisschen interessant. Und es kann ja sein, dass hier auch der eine oder die andere dabei ist, die selber eine Idee hat.
Genau, dann müsste er sehr schnell sein, weil wie gesagt, wir haben jetzt den Ende August ja quasi, aber man kann noch Gelder beantragen. 1,5 Millionen Euro hat der Senat dafür jetzt erstmal zur Verfügung gestellt. Man kann das als freier Veranstalter oder als Club. Im Idealfall tut man sich auch vielleicht zusammen. Das ist in Details vielleicht begünstigend sogar. Und schreibt ein Konzept, bewirbt sich quasi um eine Outdoor-Event, was schon den Fokus auf Musik hat. Also wir werden jetzt Ausstellungen, wenn eher weniger. Also da muss schon was mit Musik stattfinden, sage ich mal. Und dann... aber das ist alles so aufgestellt, da kann man an die Clubstiftung sich wenden. Auf der Clubstiftung-Seite stehen die ganzen Förderkriterien. Da kann man seinen Antrag dann hinrichten und kriegt relativ schnell, weil wir diesen vorläufigen Maßnahmen beginnen, darf es ja nicht geben. Deswegen kriegt man relativ schnell eine Info, ob man da eine Förderung bekommen kann. Und die Förderung ist dann maximal 15.000 Euro für eine Veranstaltung. Und als Antragsteller kann man aber maximal 75.000 Euro. Also ist jetzt auch nicht, dass einer den ganzen Kuchen jetzt abgreifen kann, sondern es ist schon auch Scheibchen-Taktik. Und was wir jetzt sehen, ist sehr viel Netzwerken. Also Leute schließen sich zusammen. Eine der ersten Sachen, die man, glaube ich, sehen kann, wird, ist Steinwerder auch mit dem, was vorher Autokino war, wird jetzt halt eine normale Open-Air-Fläche. Planten und Blumen, die Konzertmuschel wird jetzt wiederbelebt als Konzertfläche. Und so werden wir noch die ein oder andere neue Bühne, sage ich mal, in Hamburg jetzt in nächster Zeit zu sehen bekommen. Und vielleicht habt ihr ja noch Off-Locations, wo ihr schnell die Genehmigungen ranholen könnt, um das zu tun, weil das ist auch auf jeden Fall Pflicht. Hygienekonzept muss sein, weil sonst nicht förderfähig.
Aber ich glaube, es gibt mittlerweile so viele Hygienekonzepte, da können wir uns bestimmt sehr gut mit austauschen. Ich kenne da schon einige. Wir haben ja selbst auch eins erstellt. Ja, genau, der öffentliche Raum. Also es ist natürlich in vielerlei Fragen immer wieder sehr diskutabel. Ich sehe jetzt hier gerade nochmal Christoph Schäfer. Also da wird ja gerade neu geplant. Hamburg hat nicht mehr wahnsinnig viel öffentlichen Raum, schon gar nicht, wenn dann eher privatisierten leider. Es gibt ja auch zum Beispiel in Berlin schon eine kommende Debatte oder auch Diskussion darüber, das betrifft jetzt wieder die bildende Kunst, auch die Kunst im öffentlichen Raum. Wie viel Platz hat Hamburg eigentlich dafür? Da komme ich nochmal darauf zurück. Denn das ist ja auch eine Möglichkeit, also gerade für bildende Künstler, auch den öffentlichen Raum viel, viel mehr zu bespielen. Auch vielleicht mit, es wurde ja immer so versprochen, irgendwie bürokrativ abzubauen und ähnliches. Aber da sehen wir auch als bildende Künstler, denke ich, eine Chance. Also gerade in Hammerbrook-Rotenburgs Ort gibt es noch diese Freiflächen. Da wird ein Park neu geplant. Es gibt an verschiedenen Stellen Planung für den öffentlichen Raum. Wie weit ist die Kunst, die bildende Kunst oder aber auch vielleicht die Möglichkeit, Veranstaltungsorte dort zu etablieren? Wie steht es damit? Da können wir doch eigentlich gut ansetzen. Solange wir diesen öffentlichen Raum noch irgendwie saven können, sollten wir das vielleicht auch gemeinschaftlich tun, aber auch eben gerade für die bildende Kunst.
Also das Wunderbare an Kunst im öffentlichen Raum, die ja aus Kunst am Bau hervorgegangen ist, ist, dass dieses Format eigentlich sehr flexibel ist und dass es eben sowohl draußen stattfinden kann als auch drin oder eben in irgendeiner Mischform. Ich denke, also Kunst im öffentlichen Raum bezieht sich auf Konzepte, die geschrieben werden müssen. Da können natürlich auch serielle Ausstellungsformate drin enthalten sein, die auch im öffentlichen Raum stattfinden, in welcher Form auch immer. Also die Mittel von Kunst im öffentlichen Raum liegen derzeit bei 250.000 und müssten eigentlich erhöht werden auf 500.000. Also da ist auch Potenzial drin, was nicht ausgeschöpft wird. Ja, jetzt hast du mich so ein bisschen in die Bredouille gebracht, weil eigentlich eben Kunst im öffentlichen Raum von außen auch nach drinnen gegangen ist und jetzt wieder der Gedanke ist, eben wieder nach draußen zu gehen. Es ist alles möglich. Container aufstellen, da drin Ausstellungen machen, also vermeintliche Räume außen zu schaffen, die in irgendeiner Form mobil sind, die gebaut sind, sowas wie hier beispielsweise skulptural zu arbeiten, solche Dinge. Natürlich, da kann man ausgefeilt rangehen. Also auf jeden Fall Kunst im öffentlichen Raum, Riesenthema, eine Riesenmöglichkeit und ja, sollte ausgeschöpft werden. Also ich wollte auch nochmal, vorhin hast du erwähnt, die Ausstellungsvergütung. Das ist auch so ein Thema, nicht zu verwechseln mit Ausstellungshonoraren. Die Ausstellungsvergütung vergütet, dass man sein Werk in einer Ausstellung zur Verfügung stellt und ist letztendlich für, so wie der Schlüssel jetzt angesetzt ist, für Solo-Ausstellungen vielleicht relativ gut vergütet. Wenn man eine größere Gruppenausstellung hat, ist man bei 50 €. Und wenn man dann in einem Offspace ausstellt und seine Sachen selber anliefert und vielleicht auch noch einen Wagen dafür mieten muss, ist das Geld wieder verpufft. Insofern unterstützen wir natürlich da auch eine Mittelerhöhung, weil 50 €, wie viel Ausstellungen soll ich denn haben, damit dann Sümmchen zusammenkommen, mit dem ich mir ein Brot backen kann. Also das mal so plakativ dahergesagt. Also
ja, ich sehe auch schon die Arbeit, die man da investiert, um diese 50 € überhaupt zu bekommen, die wahrscheinlich mehrere Stunden brauchen wird mit Nachprüfung und ähnlichem. Also dann lieber gar nichts tatsächlich, so ist meine Meinung zumindest dazu. Es macht nur noch mehr Arbeit.
Also besser mal einen Anfang finden, aber natürlich irgendwie einen, der eine Zahl aufwirft, die irgendeinen realistischen Boden hat. So. Ja.
Aber noch mal zurückzukommen, der Raum außen, das ist ja, betrifft ja auch vor allem die Bars. Es wurde ja versprochen, unbürokratisch Parkplätze zur Verfügung zu stellen, damit die Bars auch Außengastronomie machen können. In einigen Fällen hat es vielleicht sogar geklappt, aber in den meisten Fällen ja nicht. Und wie ist das bei euch gelaufen, beziehungsweise als Vertretung für die anderen Bars? Also da gibt es ja diverse Erfahrungen mittlerweile.
Ja, also es gibt natürlich es gibt einige Bars, die überhaupt gar keine Außenflächen beantragen konnten. Da ist einfach nichts. Manche haben das gemacht. Der Effekt war, dass die Leute gerade jetzt auch in diesen heißen Tagen alle nur draußen gesessen haben. Also das Publikum hat sich einfach nur ausgelagert. Die haben dadurch keinen Cent mehr verdient. Also der Senat, das war auch bei dem Gespräch von Cenca, da war ich nicht selber, da war eine energische Kollegin vom Barkombinat bei diesem Gespräch, da waren noch 25 andere Branchen, der wollte am Anfang so sagen, ja, die schnelle, unbürokratische Erweiterung von außen, Gastroflächen, das ist totaler Mumpitz. Also es war nicht unbürokratisch, es war nicht schnell, es hat zum Teil bis heute nicht geklappt. Also das wird es nicht retten. Alle, die das gemacht haben und damit vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen können, super, sei ihnen gegönnt. Aber ich möchte mal vielleicht auf was Grundsätzliches kommen. Also wir hatten ja gerade Digitalisierung. Also sagen wir mal, bei den Bars ist Digitalisierung überhaupt keine Option. Also ich will das real trinken, das Bier. Und ich will das eigentlich im Stream mit anderen trinken. Was mir eigentlich Sorgen macht, sind verschiedene Sachen. Das eine, dass natürlich eine Pandemie ein Angriff auf die Körperlichkeit ist, also auch auf das ganze Kollektive miteinander, die ganzen Erfahrungen, die man miteinander macht im Raum. Das kann auch ein halböffentlicher Raum sein. Ich würde sagen, eine Bar ist ein halböffentlicher Raum. Meine Befürchtung ist, dass sich zu viele Leute an so einen cleanen Digital-Eremiten-Style gewöhnen, der so ein bisschen von Silicon Valley auch immer gepusht wird. Das kriegt dann so leicht transhumanistische Anmutungen, wo das Kollektive oder die Kollektivität so wirklich als historisch entsorgt wird. Das wäre für mich eine absolute Katastrophe, wenn das so kommt, weil dann kriegen wir eigentlich auch in dieser Gesellschaft gar nichts mehr gewuppt, was alles noch zu tun wäre. Das andere ist, dass, ja, wenn ich das höre, 50 Euro für irgend so ein, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, irgendeine, ja, es ist ja nicht eine Performance oder so, wie du es beschrieben hast, aber allein dieser Betrag, worüber überhaupt gar nicht genug geredet wird, ist eigentlich das Thema Mieten, vor allen Dingen auch Gewerbemieten. Das finde ich total verwunderlich. Das ist in Berlin Gott sei Dank ein bisschen anders. In Hamburg ist es noch nicht. Also wir als Barkombinat werden das jetzt mal versuchen, ein bisschen zu pushen. Weil für mich ist eigentlich, neben dem, was ich eben zu Kollektivität, Körperlichkeit gesagt habe, die zweite große Gefahr, dass die Pandemie eigentlich so eine Turbo-Gentrifizierung in vielen Stadtteilen bedeutet. Also das, was wir als Naturkatastrophe beim Hurricane Katrina in New Orleans erlebt haben, wenn diese Orte alle weg sind, werden sie nicht mehr zurückkommen. Das müssen wir alle jetzt ganz klar sehen. Es ist nicht so, dass da nichts reinkommt. Also ihr ahnt gar nicht, wie viele Geier kreisen über den Orten. Wenn jemand irgendwo, also bei der Leerstandsaktion, wo die Planen rausgingen, da hatten einige Bars sofort eine halbe Stunde die Telefone klingeln. Willst du verkaufen? Gibst du auf? Ich übernehme den Laden. Ja? Und da kommen vielleicht Ketten rein, da kommt irgendwie noch mehr vom selben. Große, große Gefahr. Interessant ist vielleicht, um mal ein Beispiel zu sagen, dass wir vielleicht auch alle, jeder für sich in anderen Kontexten mal vielleicht ein bisschen pushen könnte. Die Schweiz hat schon im Mai das Schweizer Parlament, beide Kammern, ein Gesetz formuliert, auf den Gesetzgebungsweg gebracht, dass rückwirkend zum Beginn des Shutdowns alle Gewerbemieter 60% der Gewerbemiete tragen müssen. Das heißt, die Gewerbevermieter. Die Gewerbemieter müssen nur noch 40% zahlen. Wir reden hier nicht von Stundung. Ja, das heißt, der Grundeigentümer werden einfach daran beteiligt, dass diese Krise die gesamte Gesellschaft betrifft. Und dass das nicht sein kann, dass hier irgendwie so eine Art neoliberales Spiel der Kräfte, naja, dann bereinigen sich die Märkte, dann kommt schon was Neues. Also das ist so ein Gelaber, was überall in so Politikerreden für mich mitschwingt und was mich wirklich wahnsinnig macht, wo ich denke so, fuck it. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass die Behörden überhaupt 0,0 Ahnung vom Alter vieler Menschen haben, von ihrer Arbeitswelt, von ihrer Alltagskultur, nichts. Das ist ein Behördenscheiß, der da abgeht. Ja, da werden Anträge und Verordnungen aufgesetzt, ohne Sinn und Verstand formuliert. Keine tote Sau weiß, was sie da eigentlich aufschreibt, weil sie völlig von der Realität abgekoppelt sind. Und dann bist du hier, sitzen wir jetzt hier zu viert, hier könnten noch 10 andere Gewerbestränge sitzen, die würden dasselbe sagen. Und dann denkst du so, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich, ja? Können wir vielleicht einfach mal Tacheles reden jetzt?
Ja, sehr schön. Aber da haben wir leider die falschen Leute. Eigentlich das nächste Mal beim nächsten Podium werden wir mal die richtigen Leute daneben setzen, die sowas unbedingt hören müssen. Genau, und dann möchte ich jetzt einmal, wo du schon bei diesem Thema, bei dem Thema Gesellschaft bist, ich möchte jetzt einmal doch nochmal ein Zitat von Carsten Broster verkünden, der darüber spricht, dass Kultur viel mehr ist. Also das war die Fragestellung, ist Kultur systemrelevant? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, da kommen wir jetzt gleich drauf. Er sagt dazu, Kultur ist viel mehr. Und Kultur macht sich klein, wenn sie sie versucht, systemrelevant zu sein. Kultur ist die Grundlage und der Sinn unseres Zusammenlebens und die Arbeit, diesen Sinn unseres Zusammenlebens zu verkünden. Ich sehe das auch so. Also ich glaube schon, dass es Grundlage ist. Ich glaube, dass es hier tatsächlich auch ein Ort ist, der das immer wieder beweist, dass Kultur Grundlage unseres Lebens ist, weil hier in den letzten 11 Jahren wahnsinnig viel entstanden und passiert ist. Wie seht ihr das? Also Tore zum Beispiel, also ihr als Clubkultur bringt ja nun wirklich wahnsinnig viele Menschen zusammen. Wie würdest du, Carsten Broster, dazu antworten?
Also diese Systemrelevanzfrage, ja, das ist eine schwierige. Wir sind halt, weil wir so alltäglich und so wichtig sind, sind wir aber null in dem Bewusstsein der Leute, sondern da ist halt dann, weiß nicht, TUI oder Lufthansa ist halt erstmal viel, viel als wichtiger erkannt. Beziehungsweise ist dann unsere Lobbyarbeit auch im Bund gesehen einfach doch auch viel zu schlecht gewesen bislang, beziehungsweise waren wir, sie war ja gar nicht existent, weil wir auch gar nicht die Eigenkraft dafür entwickelt haben oder das bislang ja auch nicht wollten. Jetzt passiert ja auch in Vernetzungswesen auf lokaler Ebene, Landesebene, Bundesebene, passiert ja gerade sehr, sehr viel. Ich würde immer sagen, also wir sagen ja, Clubkultur ist Lebensqualität. Also Und die ist unbezahlbar. Also die ist entweder da oder sie ist weniger da. Aber wenn sie gänzlich fehlt, ja, dann merken wir, dann spüren wir irgendwie, hier ist irgendwas strange. Hier fehlt was. Und das ist und ein Stück weit sehen wir es jetzt auch, als es losging mit Stuttgart und Frankfurt, wenn dann die Jugend oder wer auch immer auf die Straßen geht und den Exzess irgendwie sich dann andersweitig artikuliert, dann sehen wir auch unsere soziale Funktion, die wir einfach haben, dass am Wochenende oder unter der Woche einfach auch mal die Energie rauslassen, dass das eine sehr, sehr wichtige soziale Leistung ist, die wir unerkannt jeden Abend in Hamburg letztes Jahr 12.000 Veranstaltungen, 32 am Tag im Durchschnitt, passiert das ungesehen, dass das irgendjemand mitkriegt. Und ja, so würde ich ihm ungefähr antworten.
Ja, du kennst das, Nils, oder wir kennen es eigentlich alle. Also wenn das eben nicht stattfindet, wenn diese Angebote nämlich nicht mehr da sind, was passiert, nämlich total ohne Kontrolle, Zusammenkünfte, wir nennen das jetzt mal schlichtweg Cornern, aber es gibt ja eben wirklich unkontrollierten Ansammlungen, die tatsächlich, also wo wir, glaube ich, alle einer Meinung sind, gerne gewollt sind, der öffentliche Raum soll genommen werden, aber wir müssen dann wirklich auch an die Vernunft der Menschen appellieren. Und an den Stellen ist das irgendwie alles ausgehebelt. Und ihr habt damit ja wahnsinnig viele Probleme gehabt.
Ja, also wir haben, wir sind ja da an der sogenannten Corner, ne, Tadenstraße, Grüner Jäger, Wohlwildstraße. Wir haben tatsächlich Mitte Mai beschlossen, dass wir freitags und samstags nicht aufmachen deswegen. A, weil wir es nicht kontrollieren können, was die Leute da auf unseren Bänkchen draußen machen, und weil wir aber auch schnell gesagt haben, wir können ja in der jetzigen Phase da irgendwie nicht zu diesem Auflauf am Wochenende beitragen. Das ist ja völliger Wahnsinn. Ich verstehe aber, dass die Leute raus müssen. Und auch da wieder, was ich eben gesagt habe, Alltagskultur, wo ist ein Verständnis, wo ist ein neues Denken? Es gab in anderen Ländern sehr früh auch Versuche, Räume anders, sagen wir mal, zu formatieren, sich was auszudenken, wie die Leute trotzdem mit Abständen auf freien Flächen irgendetwas machen können. Also in Hamburg ist das nicht möglich. Selbst wenn man diese Ideen und Beispiele einspeist in die Behörden auf irgendwelchen Kanälen, ist nur Ratlosigkeit. Dann heißt es nur, ja, das wird aber lange dauern, das umzusetzen. Wo ich immer denke, okay, warum klappt das in Brooklyn? Warum klappt das in Italien? Also das wäre ja auch schön, nicht am Ende mit dem Holzhammer zu kommen und zu sagen, jetzt verbieten wir das, dass ihr cornert, wo es schon 2 Monate gemacht wurde. Das hat mich eigentlich so geärgert daran. Aber zu dieser anderen Sache mit Broster, ich meine, wir reden leider nicht mit Broster, wir reden immer mit Westhagemann bisher oder seinen Leuten, weil wir ja noch keine Kulturorte sind als Bars.
Naja, aber genau da müsste man das ja auch anbringen. Ich meine, das ist unbedingt eine Aussage von Carsten Broster, die wir, glaube ich, alle unterschreiben
Absolut.
Können, die wir eigentlich nur noch unterfüttern müssten. Ja. Und das macht das Theater ja schon seit langem. Also ich meine, wenn überhaupt, dann ist ja, also gerade in der freien Szene, werden ja wahnsinnig viele gesellschaftspolitische Themen auf die Bühne gebracht, in Performances umgesetzt. Barbara, du hast den Spruch, glaube ich, selber gehört. Du warst auch da bei der Eröffnungsrede von Carsten Broster. Was würdest du ihm dazu sagen? Oder würdest du ihm noch mehr Argumente in die Hand geben? Gerade von eurer Seite, die ja wirklich sehr viel, wie gesagt, mit gesellschaftsrelevanten Themen umgeht.
Schwierige Frage, Christine. Ja, wir haben natürlich das Glück, also dass wir mit der Kulturbehörde verhandeln und nicht mit dem, ich weiß nicht, mit wem ihr verhandeln müsst, mit der Wirtschaftsbehörde, genau. Und die Kulturbehörde hat natürlich Kultur vorne dran stehen. Das heißt, es ist ihr Anliegen und es ist auch das Anliegen von Herrn Broster, Kultur auch in Corona-Zeiten zu ermöglichen. Und von daher wüsste jetzt, also ich wüsste nicht, was, also das Wort systemrelevant habe ich von Anfang an natürlich abgelehnt, weil jeder anständige Künstler oder Künstlerin hier in diesem Land muss dieses Wort natürlich sofort ablehnen und sagen, ja, was erzählt ihr uns hier für einen Scheiß? Ne? Aber was ich ihm sagen würde, wäre, Kultur ist nicht gleich Kultur. Es gibt verschiedene Arten von Kultur. Und eine bestimmte Art von Kultur werden halt hier auch in Hamburg sehr hoch subventioniert und andere nicht. Da ein anderes Gewicht herzustellen, das würde ich ihm sagen, Herr Broster, das ist vielleicht Ihre Aufgabe. in ihrer nächsten Regierungsperiode, wie lange sie auch immer dauern möge.
Genau, also da, Bianca, kannst du wahrscheinlich nur mit einstimmen.
Ja, absolut. Also, also ich meine, Kunst und Kultur. Also ich meine, Kultur wird riesig hochgehalten irgendwie. Wir haben tolle Bühnen, die kriegen viel Geld. Wir haben Musicals, auch Kultur. Wir haben die Elbphilharmonie, super Kultur. Und wir haben eine Szene, die die Vielfalt mitbringt, die niedrigschwellig ansetzt und die ist grundsätzlich eben unterbemittelt einerseits. Aber eben, da finden Denkprozesse statt, da findet Innovation statt, da findet eine Bereicherung statt. Natürlich auch im System, aber auch mit Blick darauf. Also sozusagen als ein lebendiges Modul, als Teil und als aber auch jemand, der so ein bisschen da um den Kosmos kreist. Also ich glaube, das ist das, was eben die Bereicherung ausmacht. Insofern würde ich immer sagen, Kunst und Kultur sind eine Bereicherung. Musik ist eine Bereicherung. Bar, Clubs, eine Bereicherung. Bühne ist eine Bereicherung. Also und weil da eben dieses Außerhalbdenken von stattfindet. Und das irgendwie... Die am längeren Hebel sitzen, mehr Einfluss haben, heißt nicht, dass da mehr Qualität passiert und mehr passiert, was irgendwie von Bedeutung ist für unsere Gesellschaft. So.
Ja, und Kunst darf sich eben auch sehr gerne was trauen, was sich andere vielleicht nicht trauen. Also die Freiheit der Kunst ist halt im Grundgesetz festgeschrieben. Und ich denke, das müssen wir wesentlich mehr ausschöpfen, gerade in Zeiten von Corona. Wir haben gerade die Meldung bekommen, weil das jetzt auch vielleicht ganz gut passt. Wir haben gerade gehört, dass die Demo morgen in Hanau untersagt worden ist aufgrund von Corona. Das ist eine Katastrophe. Eigentlich wollte ich hier zum Schluss noch aufrufen, wer morgen doch Lust hat, da noch hinzufahren beziehungsweise von hier aus mitzufiebern. Es ist unmöglich. Mehr Informationen habe ich nicht, außer dass sie jetzt abgesagt worden ist. Ich finde, das ist ein Unding. Wer wird hier in dieser Gesellschaft überhaupt gehört? Wer darf laut werden? Wer darf den öffentlichen Raum nutzen? Gerade eben auch, um wichtige Themen irgendwie nach außen zu tragen. Ich kriege hier gerade neue Infos. Moment. Nils, magst du es kurz vorlesen?
Ja. Oh Gott, ist klein, aber gut. Also, muss mich da anders hinsetzen. Also, Pressemitteilung zur Absage der Demonstration. Initiative 19. Februar, Hanau. Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski hat uns eben mitgeteilt, dass die morgige Demonstration aufgrund der Entwicklung der Corona-Zahlen von der Stadt Hanau verboten wird. Wir bedauern diese Entwicklung, weil wir wochenlang ein Hygienekonzept gemeinsam mit Stadt- und Ordnungsamt entwickelt haben und den erwarteten Teilnehmerinnen ein verantwortungsvolles Verhalten zugetraut hätten. Die Absage am Freitagabend lässt uns keine rechtlichen Möglichkeiten, die Entscheidung prüfen zu lassen. Dennoch sind wir keine Corona-Rebellen und folgen der Entscheidung. Wir werden morgen nicht gegen eine Corona-Verfügung mobilisieren. Die Mobilisierung nach Hanau ist abgesagt, aber morgen soll es trotzdem nicht ruhig bleiben. Wir werden morgen unsere geplante Kundgebung, das Zentrum der geplanten Veranstaltung mit Angehörigen, Freundinnen, Jugendlichen aus Kesselstadt und Betroffenen von Rassismus und Antisemitismus durchführen. Der mögliche Rahmen wird in den nächsten Stunden mit der Stadt Hanau ausgehandelt. Wir werden die Kundgebung streamen und das ganze Land soll sie hören. Die Initiative ruft alle dazu auf, den Stream zu verbreiten und lokal zu unterstützen. Weitere Informationen auch zur Presseberichterstattung folgen in den nächsten Stunden.
Also ich denke, wir hier werden das garantiert tun, gehe ich jetzt mal von aus. So ist es. Wie ist der Umgang eigentlich mit Menschen, die zu Recht auf die Straße gehen, gehört werden wollen? Wie ist der Umgang auch mit Kultur? Ich glaube, hier ist ziemlich deutlich geworden, dass wir auch viel mehr Gehör noch brauchen, viel mehr Anerkennung und viel mehr Unterstützung. Ich wollte jetzt eigentlich hier ein bisschen anders enden, aber ich wollte eigentlich auch, man sieht jetzt leider das Publikum, da ist dunkel geworden, ist gar nicht mehr so gut. Wir werden jetzt kein Mikrofon durchgeben können, auch aufgrund von Corona. Aber falls ihr jetzt noch Anregungen oder Fragen habt, möglichst kurz, weil wir müssen sie dann hier übers Mikro wiederholen, damit sie auch aufgenommen werden können, könnt ihr euch sehr gerne noch mit einbringen, melden, vielleicht ein bisschen weiter nach vorne kommen. Also beteiligt euch gerne, vielleicht habt ihr auch noch Fragen, die könnt ihr jetzt sehr gerne stellen.
Ich kann da gerade gar nichts sehen.
Seht wie
Das ist hier wie auf so einer Bühne.
Sieht jetzt gerade nicht ganz danach aus. Bitte?
Vielleicht im Internet.
Ach so, ja, genau, vielleicht könnt ihr sie auch im Netz stellen.
Was meinst du? Genau, die, da draußen, die Leute, ja, ne? Genau. Die, die da draußen, worldwide, in Neuseeland oder so.
Ja, dann bleibt mir jetzt nicht wahnsinnig viel mehr zu sagen, als ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Toll, dass ihr so kurzfristig da zugesagt habt und hier wart. Und wenn ihr noch, vielleicht habt ihr selber noch etwas, was wir unbedingt noch loswerden wollen, noch ein Statement zu setzen, einen Aufruf zu setzen.
Ich hab noch ein Geschenk für euch.
Oh, wow.
Weil wer Geburtstag hat, dem sollen wir auch Geschenke mitbringen. Und wir haben ja kurz vor Corona unser Clubplakat mit den 81 geschlossenen Clubtüren. Und ihr seid ja auch mit drauf. Hoffentlich geht sie bald wieder auf, auch für eure Fabrik. Und vielleicht findet ihr noch einen Ort, das noch unterzubringen. Und ja, nochmal herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen, vielen Dank, Tore. Danke euch allen.
Ja, ich wollte auch gerne noch was sagen. Bitte. Ich glaube, das hattest du auch auf deinem Zettel, ne? Dass ich das jetzt, also diese Veranstaltung hier und auch zum Anlass nehmen werde, darüber nachzudenken, wie wir uns hier in der Stadt besser vernetzen. Wie wir das hinkriegen, dass die verschiedenen Szenen und Communities irgendeine Form von Austausch hinbekommen, um gemeinsam Ziele zu entwickeln und sich auch besser aufzustellen, weil ich glaube, das fehlt hier in der Stadt auch so ein bisschen. Es gibt es natürlich so partiell, aber nicht auf einem großen Scale, und das könnten wir ja mal angehen.
Wir können ja nachher das Kulturkombinat gründen, so als den Dachverband der Verbände.
Das war so ein bisschen das Ziel der Veranstaltung. Ja. Hamburg als Kulturstadt, und wir machen das große Kulturkombinat. Vielleicht hat das ein bisschen dazu beigetragen, auch als anzufangen. Also ihr habt ja schon alle angefangen. Also
wir haben schon ein bisschen angefangen,
nicht alle irgendwie vernetzt sind. Aber ja, lasst uns daran gerne weiterarbeiten. Wir hoffen alle, dass es keinen zweiten Shutdown gibt. Wir hoffen auch wirklich, dass alle eben vernünftig genug sind. Also solche Verbote von Demonstrationen sind ja für mich gerade kaum zu fassen. Ich glaube, wenn wir alle miteinander darauf Acht geben und auf uns selbst und unsere Gegenüber Acht geben, dann können wir dafür sorgen, dass wir häufiger so zusammenkommen können. Und wir hoffen, dass für dieses Wochenende es euch trotzdem allen Spaß macht, auch vermummt durch die Gegend und durch die Gänge zu gehen. Wir haben uns mittlerweile dran gewöhnt. Vorhin hatte ich so, als ich das erste Mal über das Gelände lief, dachte ich so, sowas konnte ich mir noch nie vorstellen. Aber man erkennt sich über die Augen ganz gut. Wir legen jetzt unsere Masken auch wieder an, wenn wir hier wieder runtergehen. Also habt noch viel Spaß, auch in den nächsten Tagen. Und für alle, die nicht dabei sein können und uns, wie gesagt, online verfolgen, wir hoffen, nächstes Jahr sind wir wieder anders aufgestellt, ohne Zaun und ohne Desinfektionsmittel. Und weil wer weiß, was bleibt. Vielleicht sind ja ein paar Maßnahmen auch vernünftig für die Zukunft. Also vielen Dank und habt noch viel Spaß. Tschüss.